Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Nach dem gewaltsamen Tod von Daniel H. und den daran anschließenden fremdenfeindlichen Exzessen im vergangenen Jahr ist Chemnitz zum Symbol des Rechtsradikalismus in Ostdeutschland geworden. Dabei entstanden auch Zerrbilder, die vergessen zu machen schienen, dass sich die Großstadt in Sachsen mit 250.000 Einwohnern in den vergangenen Jahrzehnten zu einer Kulturmetropole entwickelt hat, die unter anderem mit 6.500 Werken eine der größten Kunstsammlungen in Europa beherbergt. 21 Jahre lang, bis 2017, hat Ingrid Mössinger diese Kunstsammlung in Chemnitz geleitet. Wie nimmt die gebürtige Stuttgarterin nach über 2 Jahrzehnten dort die Ost-West-Entfremdung, den Rechtsextremismus und die Zukunftsaussichten von Chemnitz wahr? Wie wehrt sie sich, inzwischen Ehrenbürgerin, mit kulturellen Mitteln gegen das negative Image der Stadt? Darüber hat Norbert Seitz mit Ingrid Mössinger gesprochen.
Ingrid Mössinger, provokative Frage zu Beginn an die Ehrenbürgerin von Chemnitz. Fühlen sich nur noch Rechtsextremisten als wahre Ostdeutsche?
Das ist tatsächlich eine Provokation, die man jetzt einfach zu oft hört. Und es ist auch wirklich hundertprozentig falsch. Der Rechtsradikalismus verteilt sich ja leider über ganz Deutschland. Ich darf auch an Kassel erinnern oder München und Berlin. Und nur in Ostdeutschland fällt es besonders auf und wird benutzt, um einfach die Unsicherheit der Ostdeutschen zu verstärken. Die Chemnitzer wissen durchaus, was der Rechtsradikalismus so anrichten kann. Es gibt ja die Erfahrung mit der jüdischen Gemeinde, die vor dem Nationalsozialismus 3.300 Mitglieder hatte. Und diese Synagoge wurde zerstört, wie so viele in Deutschland. Daran wird jährlich erinnert. Es gibt jährlich auch eine Woche jüdischer Kultur. Eine Synagoge ist wieder aufgebaut. Der Oberbürgermeister von Chemnitz nach der Wende und der Gemeindevorsitzende, Herr Rothstein, die haben sich darum bemüht. Und 2002 wurde die eingeweiht. Das ist also ein dauerndes Erinnern an die Rechtsradikalität, was die so anrichten kann. Und es ist also nicht so, dass in Chemnitz die Mehrheit der Menschen rechtsradikal fühlt. Das ist ein Stigma.
Okay, wie erklären Sie sich dann, dass eine Partei wie die AfD bei der jüngsten Landtagswahl in Sachsen trotz ihrer mangelnden Abgrenzung nach rechts außen so erfolgreich sein konnte und über 1/4 der Stimmen landesweit erhielt?
Das hat sicher eine längere Geschichte, die so in der Ausführlichkeit zu wenig bekannt ist. Chemnitz ist ja eine Stadt, die 875 Jahre alt ist. Ich habe das mal durchgerechnet. Davon waren 150 Jahre war Staufer. Es ist eine Benediktinergründung. Die Stauferkönige hatten so eine Protektion darüber. Dann gab es 610 Jahre Wettiner. Dann kamen 15 Jahre Demokratie. Und dann kam 12 Jahre Nationalsozialismus und dann schlossen sich daran 40 Jahre DDR an. Das heißt, insgesamt ist da vielleicht eine Epoche von nicht mal 50 Jahren Demokratie. Das heißt, es fehlt die Übung an dieser Politikform. Es fehlt aber auch eben die Erinnerung daran, weil die DDR als System verhindert hat, dass man sich an das sogenannte Großbürgertum erinnert und deren Leistungen, weil das war der Klassenfeind. Und Benediktiner als Gründung, das war sozusagen, da gibt es ja diese Redewendung, Religion sei Opium für das Volk. Und deshalb ist das Bewusstsein über die Epoche, die jenseits des Nationalsozialismus war, ziemlich gering. Und selbst der Nationalsozialismus wird, ich will nicht sagen ignoriert, das war während der DDR-Zeit kein wichtiges Thema, weil man sagte, wir sind ein antifaschistischer Staat und deshalb haben wir mit diesem Groll nicht so viel zu tun.
Kommen wir auf den Generationenkonflikt im Osten zu sprechen. Im Westen Deutschlands wird ja häufig so getan, als existierte der gar nicht, weil ein Großteil der Jüngeren aufgrund hoffnungsloser beruflicher Perspektiven sich längst in den Westen aufgemacht habe. Aber geht es heute nicht wieder mehr um die Frage von Herkunft und Identität, die gerade auch die Generation der 18- bis 30-Jährigen interessiert? Wie sehen Sie den Generationenkonflikt im Osten?
Ich sehe im Osten eigentlich eher weniger Generationenkonflikt, weil die jetzt lebenden Kinder bzw. Enkel, da gibt es durchaus so eine narrative Zonen, in dem das, was erlebt wurde, durcherzählt wird. Und da ist eher ein Mitfühlen dabei als ein Dagegenstellen. Und der Konflikt besteht eher zwischen Osten und Westen. Ich denke mir, dass die Menschen im Osten da mehr Verständnis auch über die Generationen füreinander haben, als dass sie da ja eine Art Provokation entwickeln. Im Gegenteil, im Augenblick fällt ja eher auf, dass so eine Art DDR-Nostalgie entsteht, die ich geradezu auch ein bisschen gefährlich finde, weil man dann verharmlost das, was da passiert ist. Und das sollte natürlich auch nicht sein, weil die Erinnerungserfahrung geht damit verloren.
Die Beschädigung des Rufes von Chemnitz muss Sie ja, Frau Mössinger, ganz besonders schmerzen in einer Stadt, die kulturell so viel zu bieten hat, auch dank Ihres herausragenden Lebenswerkes, nämlich den städtischen Kunstsammlungen, auf die wir im Einzelnen jetzt noch zu sprechen kommen. Von Chemnitz gäbe es immer nur diese Bilder von einem gewalttätigen Stadtfest und Hitlergrüßen auf den Protestdemos danach, klagt die Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig. Wie fühlt sich das für Sie an, diesen skandalösen Vorgang, die weitreichenden Folgen, ohne einen Hinweis auf lebendige urbane Kultur?
Also ich finde es ziemlich schockierend, weil ich habe ja am Ende, habe ich da 22 Jahre von 1996 September bis Ende April 2018 da gewohnt und gearbeitet und ich hatte nie eine besondere auffällige Begegnungen mit Rechtsradikalen über das Maß hinaus, was es leider gibt. Und ich sehe das eine Skandalisierung auch schon durch die Medien, die sich einfach auf den Punkt festlegt. Und ich glaube, Chemnitz hat das Pech in diesem Fall, weil sie das passende Bild dafür hat, nämlich diesen riesigen Karl-Marx-Kopf. Und das lässt sich natürlich bildhaft sehr plakativ durch die Welt senden, auch noch wenn dann jemand steht mit einem Hitlergruß davor, der an anderen Orten auch passiert, unglücklicherweise. Und das ist eben das Problem von totalitären Staaten. Das sind die Nationalsozialisten und die DDR war ja in einem bestimmten Bereich auch wesensähnlich. Und diese Art von politischen Systemen, die verbreiten sich gern mit riesigen monumentalen Bildern. Und es war ja wohl auch so, der Marx-Kopf, der ist von Lev Kerbel. Und in dem Atelier in Moskau standen Hunderte von Marx- und Lenin-Köpfen herum, um eben ein Bild des Systems überall hin zu verbreiten. Und das ist jetzt eben Chemnitz. Wenn der Kopf in Leipzig stünde, dann hätte es Chemnitz leichter. Ich meine, die hatten mal eine Karl-Marx-Universität, aber das ist nur ein Wort und das Bild ist einfach, wie wir wissen, nicht zu übertreffen, was so die Kommunikation anlangt.
Chemnitz ist Spitzenreiter in Deutschland, heißt es, wenn es um die Zahl leerstehender Wohnungen geht. Keine Ansiedlung von Bundesbehörden, keine Firmenzentralen, keine Unterstützung durch die sächsische Wirtschaftsförderung. In 30 Jahren angeblich keine einzige Ansiedlung. Und heute setze die Stadt auf Start-ups in umgebauten alten Fabriken. Und da hat ein Start-up-Unternehmer jüngst in der FAZ mehr ironisch als schmeichelhaft gesagt, zum Gründen sei das hier gar nicht so schlecht. Man werde weitgehend in Ruhe gelassen, denn, Zitat, man wird auch nicht durch zu viel Kultur abgelenkt. Die Stadt tut zu wenig, um für Menschen außerhalb attraktiv zu sein, ist zu hören. Wie empfinden Sie das?
Na, also da kann ich mich nur fragen, was der Herr unter Kultur überhaupt versteht. Da scheint mir nicht viel im Hintergrund zu stecken. Also wenn man jetzt mal bei der Hochleistungskultur anfängt, dann gibt es ja dieses große Museum, Kunstsammlung Chemnitz. Das ist mit das größte kommunale Museum in Deutschland überhaupt. Es gibt die Oper, es gibt aber eben auch, das heißt Fox, das alternative Weltecho, alternative Plätze. Es gibt Avantgarde, öffentliche Festivals, Splash heißt eines. Also es gäbe vielerlei Möglichkeiten. Und falls er überhaupt sich für bildende Kunst interessiert, dann könnte er in der Schlosskirche die Geißelsäule sehen. Die ist 4 Meter hoch und eine farbig geschnitzte Skulptur aus einem Eichenstamm, selbst wenn man nicht religiös ist, was die meisten ja nicht sind. Aber das ist wirklich ein einzigartiges Kunstwerk, was es so weltweit nicht gibt. Ihr könnt auch einen Blick auf den von Daniel Buren gestalteten oder farbkonzipierten Schornstein werfen. Das ist der 4. höchste Schornstein in der Welt. Ich könnte eine ganze Reihe von Vorschlägen machen. Wir haben zum Beispiel in dem Museum auch das älteste erhaltene Plastilinmodell. Und wenn wir jetzt schon von Alter reden, dann gibt es in Chemnitz die 291 Millionen Jahre alten versteinerten Bäume. Die waren noch vor den Dinosauriern, also vor Jurassic Park. Und dazu gehört auch ein 12 Meter langer Schachtelhalm, auch versteinert aus dieser Permfrost-Epoche. Und das Besondere dran ist noch, abgesehen vom Alter, dass diese versteinerten Bäume stehen an dem Ort, an dem sie sich versteinert haben. Also es gibt für jedes Interesse ein Angebot. Und wenn er die nicht wahrnimmt, dann tut's mir leid.
Dann können wir nur hoffen, dass dieser vorschnelle Startup-Jungunternehmer uns soeben und ihrem beeindruckenden Plädoyer zugehört hat. Kommen wir aber auf ihr Wirken zu sprechen. 1990, im Jahr der Deutschen Einheit, gab es ja den legendären TV-Disput zwischen dem Verleger Rudolf Augstein und dem Schriftsteller Günter Grass. Als Grass seiner Befürchtung Ausdruck gab, die DDR könne mit ihren Errungenschaften unter die, wie er sagte, Dampfwalze geraten, wo doch dort etwas gewachsen sei, lautete Augsteins zynische Antwort: Chemnitz meinen Sie damit aber nicht. Die Stadt galt damals gleichsam als DDR-Symbol urbaner Hässlichkeit, eingedenk Ihres bereits schon erwähnten Politbüro namens Karl Marx statt. Was fanden Sie vor und was reizte Sie ausgerechnet an dieser Stadt, als Sie 1996 in Chemnitz Ihre Tätigkeit begannen?
Also erstens mal fand ich das eine einzigartige Gelegenheit, so eine Systemveränderung innerhalb eines Landes zu erleben. Also ich war teilnehmender Beobachter, wenn man das so will. Dann fand ich die Stadt gar nicht so hässlich. Ich weiß nicht, die Leute sind einfach nicht visuell trainiert. Da hätte man gleich gesehen, dass das Museumsgebäude, was damals verhüllt war, das lag wie ein riesiger Elefant in der Stadtmitte und strahlte eine derartige Kraft aus. Dann muss man immer auch sich daran erinnern, welche Personen aus Chemnitz kommen. Zum Beispiel Frei Otto, der dieses Spannbeton-Olympia-Dach konstruiert hat, zusammen mit Benisch, der auch aus Chemnitz stammt. Frei Otto ist auch einer der 2 Pritzker-Preisträger der Deutschen. Der Reiz des Neuen hat mich dann da schon sehr angesprochen. Das Museum war ein schönes Haus. Ich habe sofort gesehen, auch gestärkt durch diese vielerlei Personen, die in der Geschichte da bedeutend waren, dass da was zu machen ist, und habe aufgrund dieses emotionalen Impulses mir gedacht, dass hier was zu machen ist, und habe dann festgestellt, dass eben Edvard Munk in Chemnitz war, die Brücke-Künstler aus Chemnitz stammen, Schmidt Rottluff, Kirchner, Heckel, die haben da ihre Jugend verbracht. Es ist auch eine großartige Sammlung von der Objektanzahl her, wohl das größte kommunale Museum in Deutschland überhaupt. Und da muss man doch sagen, dass das eine große Leistung ist für eine 250.000 Einwohnerstadt. So ist das jetzt mit den Einwohnerzahlen, dass die Stadt sich eigentlich eine ganze Menge leistet, eben auch an kulturellen Einrichtungen. Ich habe dann Glück gehabt, das Museum hat durch die Nationalsozialisten so 1.000 Kunstwerke verloren, ein Lehmbruckkopf zurückkaufen, dann haben wir das gesamte grafische Oeuvre von Mattheuer, dann 228 Feininger-Blätter von einem Nürnberger Architekten bekommen, dann eine Sammlung DDR-Plakate, Künstlerplakate, was auch interessant ist, weil man da dann auch den Druck demonstrieren kann, der auf die Künstler auch und die Bevölkerung insgesamt lag und wie die sich dagegen gewehrt haben. Wir haben über 600 Arbeiten von Schmidt-Rottluff im Haus, über 40 Häkelarbeiten sind zu sehen. Wir haben allerdings zu wenig Platz. Gott sei Dank gibt es bereits einen Plan, ein Modell von Mario Botta und die Hoffnung stirbt zuletzt. Vielleicht gibt es dann auch mal einen Erweiterungsbau.
Sie hören die Kulturfragen im Deutschlandfunk heute mit der früheren Direktorin der Kunstsammlung Chemnitz, Ingrid Mössinger. Die Bilanz ist beeindruckend. 1996 begann sie als Direktorin der Kunstsammlung und wurden dann 2005 Generaldirektorin der Kunstsammlung Chemnitz im Verbund mit weiteren Museen. Vielleicht können Sie uns kurz schildern, wie das alles zustande kam.
Ja, das ist ja ein Stück, was man im Westen lernt, Expansion. Dachte ich, das ist auch gut für Chemnitz und für das Museum. Und habe dann das Glück gehabt, eine Sammlung, die Sammlung Gunzenhauser, nach Chemnitz ziehen zu können. Das sind 2.500 Werke mit 300 Werken von Otto Dix und über 70 von Jawlensky sind dabei. Dann gab es die Henry van de Velde Villa von Herrn Esche, das ist ein Strumpffabrikant. Der hat sich von van de Velde die Villa bauen lassen und Munk als Porträtmaler nach Chemnitz geholt. Das musste ja irgendwie betreut werden und das war damals auch noch eine Ruine. Dann das Schlossbergmuseum. Ich habe gerne große kunsthistorische Bögen und keine kleinen Abschnitte. Da ist es uns gelungen, die Sammlung spätgotischer Skulpturen nach Chemnitz zu holen, das aus dem sächsischen Bereich. Dann ist natürlich Karl Friedrich Klaus, der ganze Nachlass Karl Friedrich Klaus ist in Chemnitz. Das ist natürlich auch ein großer Schatz, der auch für die erstaunliche Biografie für DDR hat, weil er ja konkrete und visuelle Poesie betrieb, was nicht gerade ein gewünschter künstlerischer Aspekt war. Es war zum Beispiel so, dass mir Künstler erzählten, die mussten, wenn sie Max Ernst Literatur sehen wollten, das aus dem Giftschrank der Akademie holen müssen. Anfrage und notiert, das galt schon als Residenz. Also mir sollte jetzt niemand erzählen, dass diese ganze DDR-Nostalgie da, finde ich, leichtsinnig.
Ja, das private Kunstwerke-Sammlung ist ja neuerdings auf den Index derer geraten, die die Vermögenssteuer wieder einführen möchten. Wenn Sie mir die Bemerkung gestatten, wie hat man sich denn die Aufgabe und die Ziele einer öffentlichen Kunstsammlerin vorzustellen? Vielleicht könnten Sie mal kurz aus dem handwerklichen Nähkästchen plaudern. Worauf kommt es da an?
Also es kommt auf Netzwerk an. Sie müssen eine ganze Menge Leute kennen und sie müssen auch aufmerksam sein. Also der Kopf eines Denkers von Lehmburg kam über eine Auktion und 3 Wochen hatte ich Zeit, das Geld dafür zu organisieren. Und da müssen wir schon Tag und Nacht telefonieren. In dem Fall war das ein gutes Argument, weil man das entfernte Kunstwerk wieder zurückholen konnte. Natürlich ist auch ein Munk-Ankauf gelungen. Natürlich ist nicht das falsche Wort, aber das war naheliegend. Dann Munk in Chemnitz, das ist eine gute Partnerschaft. Dann habe ich über einen Kontakt auch Herrn Gunzenhauser kennengelernt. Der war noch nicht festgelegt mit einem Ort. Der wollte aber für seine Sammlung ein eigenes Haus haben. Das hat er in Chemnitz bekommen. Also es ist sehr viel Arbeit. Ich habe auch vielleicht 60-70% meiner Zeit mit Drittmittelerwerbungen verbracht und mit Kontakten. Und von daher war es dann nach 22 Jahren auch genug, weil jetzt komme ich mal endlich dazu, mir in Ruhe Kunstausstellungen angucken zu können. Und es ist so, wenn das Netzwerk mal aufgebaut ist, dann wird es unter Umständen immer größer und die Leute haben dann in erster Linie, habe ich den Eindruck, auch ein Vertrauen zur Person ist wichtig. Von daher ist Kontinuität für ein Museum nicht zu unterschätzen. Jetzt gibt es ja immer nur so befristete Verträge. Das halte ich für problematisch. Und wir haben zuletzt dann auch noch mal 200 Kunstwerke von der Familie Bastian bekommen. Da liegt dann immer eine große Vorarbeit vor. Auch Mattheuer, das war ein Glücksfall, weil der Sammler in Chemnitz lebte. Und es gibt auch manche Sammler, das war ein Ida-Kerkovius-Komplex. Der wollte nicht mit seiner Sammlung in ein großes Museum, also nicht nach Dresden unbedingt, weil die grafische Sammlung ist ja sehr riesig. Das heißt, man fühlt sich dann in einem kleineren Haus, die Landesmuseen sind ja immer größer, einfach besser betreut.
Sie sind Ehrenbürgerin von Chemnitz seit 2018, außerdem Karl Schmidt-Rottluff-Botschafterin. Es ist davon auszugehen, dass ja die Stadt Sie nicht ohne Hintergedanken ehrte, sich auch künftig Ihr weltumspannendes Engagement, wenn ich so sagen darf, zum Wohle der Stadt zu sichern. Konnten Sie bislang schon etwas in Gang setzen? Was haben Sie sich vorgenommen?
Naja, ich musste zuerst mal meine 9000 Bücher von einem Ort zum anderen bringen. Und ich wollte mich nicht so völlig überlasten. Schmidt-Rottluff, das ist mir schon ein großes Anliegen, weil da gibt es einen Häuserkomplex. Das halte ich für existenziell wichtig für die Stadt, dass sie so eine wichtige Figur in Ehren hält. Es gibt ja das Lessinghaus in Kamenz und Goethehäuser nicht nur eins. Und von daher wäre das für Schmidt-Rottluff ganz wichtig. Eigenartigerweise sind die Gedenkstätten für bildende Künstler eher rar. Meistens sind es Musiker oder Literaten. In Chemnitz wird jetzt gerade für Stefan Heim ein Raum eingerichtet. Aber bei Schmidt-Rottluff ist es eben so, dass er der Gründer der Brücke, er ist auch der Namensgeber der Brücke. Er war maßgeblich auch an dem Komplex beteiligt und hat ein riesiges Oeuvre hinterlassen. Und es gibt eben zwei Eltern bzw. Wohnhäuser, die noch erhalten sind. Und da strenge ich mich jetzt sehr an, dass das zu Ende gebracht wird.
Um dem schlechten Ruf entgegenzuwirken, bemüht sich Chemnitz jetzt um den Titel der Europäischen Kulturhauptstadt 2025. Im nächsten Jahr wird ja entschieden, wer aus Deutschland nominiert wird. 50.000 Menschen feierten jüngst den sogenannten Kosmos Chemnitz als offene und bunte Stadt an über 40 Orten mit Musik, mit Kunst, mit Theater, mit Performances und Diskussionen. Wie stehen denn die Chancen?
Ich denke, dass die Chancen eben für alle Beteiligten etwa gleich sind. Und das hängt sicher von den Bewerbungsunterlagen ab. Ich habe gehört, die sind abgegeben worden. Und da gehört ein Stückchen auch Glück dazu. Ich glaube, Chemnitz wird es besonders gut tun, weil die Stadt hat jetzt genug gelitten, was den Ruf anlangt. Und jetzt finde ich, das könnte sich jetzt mal in eine andere Richtung bewegen.
Ja, sehr schön. Lassen Sie uns zum Abschluss noch mal einen kleinen Diskurs wagen zum Thema Kunstfreiheit. Gerade läuft ja die beeindruckende Verfilmung von Siegfried Lenz' Deutschstunde im Kino an. Lenz hat sich ja darin einen gleichsam entnazifizierten Emil Nolde zur Vorlage genommen. Und da fällt uns die Debatte um die Kanzlerin und ihren Nolde im Kanzleramt ein. Den hat sie abhängen lassen oder müssen, weil Nolde, was ja allgemein bekannt, ein Nazi, ein Hitlerverehrer und Antisemit war und nicht nur ein hervorragender Maler. Wie stehen Sie zu der aktuellen Tendenz der politischen Überprüfung? Für wen ist denn der Vorgang peinlicher? Für die Kanzlerin und ihre stabile Verehrung Noldes oder für die PC-Unterabteilung Kunst und Gesinnung?
Also da würde ich eher sagen, die zweite Version, die Sie andeuten, ist peinlicher. Der Nolde ist auf jeden Fall, ich habe da mal eine große Ausstellung gesehen im Grand Palais, das ist ein ganz großer, nachdenklicher Maler. Wie er als Person sich darstellt, das ist in der Kunstszene schon ewig bekannt, dass der dieses politische Problem hat. Und mir kam diese Nolde-Geschichte so wie eine Skandalisierung vor. Da wird was produziert, praktisch einen Aspekt produziert, um einfach eine Art, na fast eine Werbestrategie kam mir das vor, weil jeder, der in der Kunstszene sich irgendwie auskennt, kennt das Problem mit Nolde. Und ich frage mich natürlich auch, was ist denn dann mit Wagner oder mit Gottfried Benn oder Heidegger zum Beispiel? Und da könnte man eine ganze Reihe aufzählen, die eben schwierige Lebensläufe hatten. Das muss man offensichtlich trennen, weil das Leben findet im Körper statt und die Kreativität, die lässt der Körper frei. Und das scheint sich nicht immer harmonisch zusammenfügen und damit muss man einfach zurechtkommen.
Sie hörten die Kulturfragen.
Mit der ehemaligen Generaldirektorin der Kunstsammlungen Chemnitz, Ingrid Mössinger, sprach Norbert Seitz.